Stell dir vor, es ist tiefster Winter, im Jahr 1077. Vor den gewaltigen Mauern der Burg Canossa, hoch oben auf einem verschneiten Hügel, steht ein Mann, ein König, barfuß in einem einfachen Büßergewand, den Kopf gesenkt, die Hände zitternd vor Kälte. Der eisige Wind weht über das Land, während Heinrich IV., der römisch-deutsche König, auf eine Antwort wartet. Tag für Tag. 3 Tage lang passiert nichts. In der Ferne hört man nur das Knacken der Bäume und das Heulen des Windes. Hinter den mächtigen Toren in der Burg sitzt Papst Gregor VII. Er hat Heinrich exkommuniziert und hält sein Schicksal in der Hand. Drinnen ist es warm, draußen zermürbt die Kälte. Es ist ein symbolträchtiger Moment. Der mächtige König, gezwungen von dem Oberhaupt der Kirche auf Gnade zu hoffen. Canossa wird zu einem Ort, der Geschichte schreibt. Und genau hier beginnt unsere Erzählung. Warum stand Heinrich demütig vor diesen Toren? Wie kam es zu diesem dramatischen Ereignis? Gehen wir zurück und erkunden, was den König auf diesen frostigen Hügel geführt hat. Mein Name ist Timo Benz und das ist die Kathedrale der Kaiser, Macht und Mythos im Speyerer Dom.
Was hat diese Kathedrale in diesem Jahrtausend nicht alles erlebt?
In welchem Verhältnis stehen Kirche und Staat zueinander? Diese Frage ist nicht neu in der Geschichte Europas. In der Regierungszeit Heinrichs IV. Stand diese Frage im Mittelpunkt. Ganz konkret ging es darum, wer Bischöfe einsetzen darf. Damals, als die Kirche noch eine viel größere Rolle im alltäglichen Leben der Menschen gespielt hat, war diese Frage hochbrisant. Bischöfe hatten auch meist noch ganz konkret weltliche Gewalt. Es war also eine Frage der Macht. Wie die Frage damals beantwortet wurde, können wir übrigens noch heute sehen. Fragen wir doch mal einen Bischof, nämlich Karl-Heinz Wiesemann, den Bischof von Speyer. Herr Wiesemann, wie wurden Sie denn Bischof? Wurden Sie damals von Angela Merkel oder Horst Köhler ins Amt eingesetzt?
Ja, spielen Sie ja sehr schön auch auf die historische Dimension der Laieninvestitur an und dieses großen Streites des 11. Jahrhunderts, der aber verkürzt gesagt sicherlich auch immer noch ein Ring bis in unsere Zeit ist, was ist das richtige, angemessene Verhältnis zwischen Staat und Kirche etwa. Zwischen Frankreich der Konzeption und der deutschen Konzeption sind riesige Unterschiede, einer radikalen Trennung von Kirche und Staat oder einer Kooperation auch. Klarer ist in diesem 11. Jahrhundert, dass ein wirkliches entscheidendes Jahrhundert insofern auch gewesen ist, dass sich das insofern herausgestellt hat. Letztlich natürlich muss die geistliche Autorität auch die Geistlichen einsetzen. Das heißt also, der Papst setzt letztlich auch die Geistlichen ein. Das ist ja, und so ist es natürlich auch bei mir. Es war ja noch unter Johannes Paul II., als ich Weihbischof geworden bin und unter Papst Benedikt, dass ich dann als Weihbischof von Paderborn hier nach Speyer gekommen bin und dass mir das Bistum Speyer, dieses alte Bistum Speyer anvertraut worden ist durch den Heiligen Vater, durch den Papst. Als Bischof ist man nicht Bischof für sich allein, man ist Teil des Kollegiums der Bischöfe weltweit. Deswegen ist diese weltweite Verbundenheit in der Kirche auch etwas sehr, sehr Wesentliches. Ich kann gar nicht mein Bischofsamt für mich alleine sozusagen ausüben. Und der Papst als der Garant dieser Einheit des Ganzen ist letztlich der, der mich zum Bischof hier ernannt hat.
Also offenbar hatte der Papst diesen Konflikt gewonnen und sein Nachfolger, Papst Benedikt XVI., konnte Karl-Heinz Wiesemann mit der Leitung des Bistums Speyer beauftragen. Aber mal ganz ehrlich, aus heutiger Sicht wäre es auch ganz schön absurd, wenn das aus der Politik kommen würde. Damals, zur Zeit Heinrichs IV., war das noch nicht so selbstverständlich. Aber warum war es den Königen denn so wichtig, Bischöfe einzusetzen? Fragen wir doch mal den Heidelberger Salierexperten Bernd Schneidmüller. Ihn kennen wir ja schon aus der letzten Folge.
Das mittelalterliche Königtum unterscheidet sich von unseren Monarchien ganz wesentlich dadurch, dass man sich in höchstem Maße als Beauftragter Gottes, als Beauftragter Jesus Christus und als Beauftragter eigentlich der Heiligen sieht. Das heißt, Politik und Kirche sind aufs Allerengste verbunden, nicht wie bei uns heute in der modernen Welt getrennt. Und deshalb ist es für die Könige als Stellvertreter Gottes auf Erden, haben die sich damals verstanden. Deshalb ist es für die Könige so unglaublich wichtig, dass sie nicht nur über ihre weltlichen Großen, sondern gleichzeitig über die Bischöfe herrschen. Ja, sie brauchen ihre Bischöfe als Fürsprecher bei Gott, aber auch als Ausübende von Macht. Deshalb haben die Salier auch so ewig lange an dem Anspruch festgehalten, dass sie alle Kirchenfürsten des Reiches einsetzen. Und das wird in dem Moment schwierig, so in der Mitte des 11. Jahrhunderts, als die Kirche plötzlich immer selbstbewusster wird und anfängt darüber nachzudenken, dass es keine Laiengewalt in der Kirche geben darf. Das ist der fundamentale Konflikt des 11. Jahrhunderts, Selbstbewusstsein der Kirche und traditionale Königsherrschaft über die Kirche.
Wer war eigentlich dieser Heinrich? Heinrich IV. Wurde 1050 in die mächtige Dynastie der Salier hineingeboren. Eine Familie, die tief mit der Geschichte des Heiligen Römischen Reiches verbunden war. Seine Großeltern väterlicherseits haben wir ja schon in der letzten Folge kennengelernt. Kaiser Konrad II., der den Grundstein für den Speyerer Dom gelegt hat, und seine Frau Kaiserin Gisela von Schwaben, die von Karl dem Großen abstammte. Schon früh trug Heinrich die Bürde der Macht, als er 1056 mit gerade einmal 6 Jahren nach dem Tod seines Vaters, Heinrich III., zum König gekrönt wurde. Als König des Römisch-Deutschen Reiches war Heinrich der Herrscher über das Reich, aber er war noch nicht Kaiser. Der Titel des Kaisers konnte ihm erst mit einer Krönung durch den Papst verliehen werden. Eine Auszeichnung, die den Herrscher als Beschützer der Christenheit auszeichnete und ihm zusätzliches Prestige sowie symbolische Macht verlieh. Bis dahin regierte er als König über das Reich, aber der Kaisertitel blieb ein Ziel, das erst durch die Zustimmung des Papstes erreicht werden konnte. Aber dazu später mehr. Als der kleine Heinrich mit seinen 6 Jahren noch nur König war, war das Reich stark, seine Herrschaft fest in den Händen des Königtums und der Kirche vereint, die im Speyerer Dom der Familiengrablege der Salier symbolisch zusammenfanden. Heinrich wuchs in einem Spannungsfeld auf. Einerseits stand er unter dem Einfluss seiner Mutter, Kaiserin Agnes von Poitou, die in seinen frühen Jahren die Regentschaft führte. Andererseits sah er sich zunehmend den Machtspielen der Fürsten und dem wachsenden Einfluss der Kirche gegenüber. Schon als junger Mann zeigte Heinrich Anzeichen eines selbstbewussten, teils ungestümen Herrschers, der bestrebt war, die Autorität der Krone zu festigen, was ihn bald in Konflikt mit den Reichsfürsten und insbesondere mit dem Papsttum brachte. Der Auslöser für die dramatischen Ereignisse, die schließlich in den Gang nach Canossa mündeten, war der sogenannte Investiturstreit. Heinrich wollte, wie seine Vorfahren, die Bischöfe seines Reiches selbst ernennen, eine Praxis, die ihm Macht über die kirchlichen Strukturen im Reich sicherte, doch Papst Gregor VII., der eine Reform der Kirche anstrebte, widersetzte sich. Es kam zum offenen Konflikt, als Heinrich den Papst absetzte und Gregor ihn darauf exkommunizierte, also aus der Kirche ausschloss. Die Exkommunikation traf Heinrich nicht nur als spirituelle Strafe, sondern stellte auch seine weltliche Macht in Frage. Viele Fürsten um ihn rum wandten sich von ihm ab. Und seine Herrschaft begann zu wanken. Um seine Macht zu retten, blieb ihm nur ein dramatischer Schritt. Er musste den Papst um Vergebung bitten. So machte sich Heinrich im tiefsten Winter auf den beschwerlichen Weg über die Alpen nach Rom, um Papst Gregor zu treffen. Und in Canossa, an den Toren der Burg, kulminierte die Krise, die Europa erschüttern sollte. Heinrich wartet 3 Tage vor der Burg und will Buße tun. Doch was genau ist eigentlich Buße? Ist es wirklich das, was Heinrich anstrebt? Ich frage den Bischof von Speyer, Karl-Heinz Wiesemann.
Was wir hier jetzt da im 11. Jahrhundert erlebt haben, das war wirklich dieses Austarieren der Mächte. Buße Besinnung auf sich selber, Selbstkritik könnte man das hier jetzt auch mal ein bisschen moderner einfach mal nennen. Und ist etwas, was, glaube ich, für alle, für wen auch immer, eine ganz wichtige Aufgabe ist, eine wichtige Dimension des eigenen Lebens ist. Wer nicht auch selbstkritisch auf sich selbst schauen kann, wer nicht irgendwie auch sich Maßstäbe im Gewissen und in der inneren Verantwortung für sich auch klar hat, der kann auch anderen keine Orientierung geben. Aufgabe sowohl im staatlichen Bereich wie auch im geistlichen Bereich ist es, ja, wie auch immer, auf welcher Ebene auch immer, Menschen auch zu führen, zu leiten, Menschen zusammenzuführen. Das kann man also nur, wenn man also auch diese Dimension im eigenen Leben auch praktiziert. Und deswegen glaube ich, ist das eine Dimension, die nicht unbedingt demütigen muss, sondern die man persönlich auch aktiv in sein eigenes Leben auch als Persönlichkeitsentwicklung sehr gut hineinsetzen kann. Geschichtlich könnten wir jetzt sehr lange über das, was da in Canossa passiert ist, also diskutieren. Und natürlich hat es auch geschichtlich immer Demütigungsgesten gegeben. Das waren dann mehr Machtspiele. Das hat also dann eigentlich mit Buße nichts zu tun im eigentlichen Sinne.
Wenn es nicht um Buße im eigentlichen Sinne ging, um was ging es dann? In Canossa erreichte der damals 26 Jahre alte König vor allem eins: die Aufhebung seiner Exkommunikation. Nachdem er 3 Tage im Büßergewand und barfuß vor den Toren der Burg gewartet hatte, gewährte ihm Papst Gregor VII. Schließlich Absolution. Dieser Akt der Vergebung stellte die geistliche Gemeinschaft zwischen Heinrich und der Kirche wieder her und sicherte ihm zumindest kurzfristig die Loyalität vieler Fürsten, die durch die Exkommunikation ins Wanken geraten war. Doch was Heinrich nicht erreichte, war eine dauerhafte Beilegung des Konflikts. Der Investiturstreit, der Streit um die Einsetzung von Bischöfen, blieb ungelöst und das politische Ringen zwischen Kaiser und Papst setzte sich fort. Doch was hat der Gang nach Canossa jetzt mit dem Speyerer Dom zu tun? Das erklärt uns Salia-Experte Bernd Schneidmüller.
Der berühmte Gang Heinrichs IV. Nach Canossa beginnt zunächst mal in einem großen Zwist, den er mit seinen Fürsten ausficht. Sie verlangen von ihm, sich vom päpstlichen Bann zu lösen. Und deshalb muss der König nach Canossa, um zu überleben. Mit Speyer hat dieser Gang ganz viel zu tun, denn wenn man so will, beginnt er in Speyer und er endet wieder in Speyer. Warum Speyer? Für Heinrich IV. Ist die Gottesmutter Maria die entscheidende Helferin in diesem Konflikt. Fast alle Fürsten haben ihn verlassen im Reich. Und deshalb besinnt er sich auf die heilige Maria als Patronin des Speyerer Doms. Schon sein Großvater, Konrad II., hat sich immer wieder auf diese Maria bezogen. Die Maria ist, wenn man so will, nicht nur die Patronin des Doms, sondern eigentlich die Schutzherrin der ganzen Monarchie. Und bevor Heinrich IV. Über die Alpen aufbricht im Winter 1076-77, geht er nach Speyer, um sich der Fürsorge und der Fürsprache der Gottesmutter anzuvertrauen. Sie ist die entscheidende Heilige, die ihm in allen kritischen Phasen seiner Herrschaft hilft. Das wird auch später so sein. Er nennt sie Königin des Himmels, Königin der Engel. Maria ist, wenn man so will, das Bollwerk seines politischen Selbstverständnisses.
Und als er zurückkam, hat er dann den Speyerer Dom gebaut, um ihn Maria zu widmen?
Der Speyerer Dom ist Maria gewidmet, aber Heinrich IV. Hat nach der ersten Lösung, die er in Canossa erreicht hat, gezielt Kaiserpolitik getrieben. Und man kann sagen, dass der große Neubau des Speyerer Doms, den wir Bau 2 nennen, dass dieser Neubau genau zwischen Canossa und der Kaiserkrönung von 1084 aufs prachtvollste begonnen wird. Das dauert dann zwar noch lange, bis er fertig ist, aber das Entscheidende ist, Speyer, die Jungfrau Maria und Heinrich IV. Sind hier in einem unauflöslichen Bündnis vereint. Und deshalb ist auch Bauen als Repräsentation für Kaisertum so wichtig.
Wie wichtig ist jetzt eigentlich der Speyerer Dom im Vergleich zu den anderen großen Kirchen des Reichs?
Also in Speyer passiert im 11. Jahrhundert was ganz Großartiges. Schon der erste Dombau, so wie er unter den ersten beiden Salian unter Konrad und Heinrich dem Dritten geplant wird, ist großartig. Aber Heinrich der Vierte setzt noch eins drauf. Er baut eine Kirche, wie sie die Welt bis dahin noch nicht gesehen hat, in der Länge fast 134 Meter lang, aber in der Höhe und in der Breite ein Wunderwerk eigentlich der Architektur. Die Speyerer Domkirche ist damit am Ende des 11. Jahrhunderts die größte romanische Kirche, soweit wir das wissen, in der lateinischen Christenheit. Und sie sollte es auch für Jahrhunderte bleiben. Man sieht also, die Verehrung der Heiligen und die Repräsentation des Kaisertums gehen hier Hand in Hand. Und deshalb ist es immer wichtig für Politik, großartig zu bauen.
Wir haben eben schon gehört, 1084 wurde Heinrich IV. Letztendlich zum Kaiser gekrönt. Ha! Wer von euch hat jetzt gedacht, Gregor IV. Hätte ihn nach Beilegung des Streits gekrönt? Ha! Der liegt ganz falsch. Nach dem Gang nach Canossa und der gezielten Kaiserpolitik, wie etwa den Umbau des Speyerer Doms zur größten Kirche der lateinischen Christenheit, die Professor Schneidmüller eben angesprochen hat, ging der Streit zwischen König und Papst noch weiter. Heinrich gelang es nämlich, in den folgenden Jahren einen Großteil seiner Macht wieder zu festigen.
Werbung.
Der Speyerer Dom. Ein Wahrzeichen unserer Region und Symbol für Stabilität und Beständigkeit. Genauso wie unsere Sparkasse Vorderpfalz. Ob Sie Ihre Träume vom Eigenheim verwirklichen wollen oder für die Zukunft Ihrer Familie planen, wir sind Ihr verlässlicher Partner für alle Finanzfragen. Mit individuellen Lösungen und persönlicher Beratung stehen wir Ihnen zur Seite. Und nicht nur Ihnen. Regelmäßig setzen wir uns für den Erhalt und die Vereinsarbeit des Speyerer Doms ein und sponsern zum Beispiel die internationalen Musiktage. Sie und unsere Region sind uns wichtig. Besuchen Sie uns in der Geschäftsstelle oder online unter sparkasse-vorderpfalz.de.
Werbung Ende.
Der Konflikt mit Gregor VII. Brach wieder aus und jetzt wird es ganz kompliziert. Einige Fürsten wählten einen Gegenkönig, Rudolf von Rheinfelden, den damaligen Herzog von Schwaben. Daraufhin fordert Heinrich den Papst auf, Rudolf zu bannen. Weil Papst Gregor allerdings zu lange zögerte, setzte Heinrich einen Gegenpapst ein, Clemens III. Und genau der krönte Heinrich 1084 in Rom zum Kaiser. Diese Krönung markierte den Höhepunkt seiner Herrschaft, obwohl sie auf, nun ja, sehr, sehr wackeliger politischer Grundlage steht. Gelöst werden konnte der Streit erst beim Wormser Konkordat im Jahr 1122. Doch da war Heinrich schon längst tot. Als Heinrich IV. 1106 in Lüttich starb, galt er weiterhin als Exkommunizierter und nach den damaligen kirchlichen Regeln war es einem Exkommunizierten verboten, auf geweihtem Boden bestattet zu werden. Trotzdem wurde er im Lütticher Dom mit einem ehrenvollen Begräbnis bestattet. Dagegen protestierten allerdings einige Fürsten, weswegen man seinen Leichnam wieder aus dem Grab holte und ihn in einer noch ungeweihten Kapelle außerhalb der Stadt bestattete. Seinem Sohn, König Heinrich V., gefiel nicht, wie man mit seinem Vater umging. Er ließ den Leichnam nach Speyer bringen, wo auch seine Vorfahren beerdigt sind. Auch das ging nicht ohne Protest. Der damalige Speyerer Bischof Gebhard stellte sich gegen die Pläne. Also fand man einen Kompromiss. Die Afra-Kapelle. Die Kapelle ist der heiligen Afra von Augsburg geweiht. Ihr Gedenktag ist der 7. August, was auch der Todestag Heinrichs IV. Ist. Als Heinrich dort seine vorerst letzte Ruhe finden sollte, war die Afra-Kapelle noch nicht geweiht. So konnte er im Speyerer Dom beerdigt werden, ohne im Speyerer Dom beerdigt zu sein. Clever, oder? Erinnert ihr euch noch an Folge 2, dass Helmut Kohl bei den Domführungen mit den Staatsgästen immer einen Teil selbst übernehmen wollte? Das war genau dieser Teil mit der Afra-Kapelle. Man kann jetzt viel hineininterpretieren in das Verhältnis zwischen Kirche und Staat. Helmut Kohl wird schon seinen Grund gehabt haben, warum er diesen Teil nicht dem Bischof überließ. Zurück zu Heinrich IV. Es dauerte erst mehrere Jahre und die Fürsprache seines Sohnes Heinrich V., bis die Exkommunikation aufgehoben wurde und Heinrich IV. Schließlich 1111 doch noch in den benachbarten Dom überführt wurde. Soweit so gut, doch fast 800 Jahre später, nämlich im Jahr 1900, machte man eine erstaunliche Entdeckung. Davon berichtet Sabine Kaufmann vom Historischen Museum der Pfalz.
Als man die Gräber 1900 geöffnet hat, hat man die Grabbeigaben der salischen Kaiser gefunden. Das waren natürlich zum einen die Grabkronen, aber im Grab Heinrichs des Vierten hat man noch andere Dinge gefunden. Zwei kleine Grabkreuze und einen goldenen Ring. Und an diesem Ring, die Besonderheit bei diesem Ring ist, dass es zum einen ein tatsächlicher, echter, wertvoller Goldring ist, während die anderen Beigaben reine ja Funeralkronen und Funeralbeigaben sind, also aus nicht sehr wertvollen Materialien geschaffen worden, während dieser Ring ein sehr schwerer, wertvoller Goldring ist. Und dieser Ring hat eine Inschrift, diese Inschrift lautet Adelbero Ebs. Das heißt, bei diesem Goldring handelt es sich um einen Ring eines Bischofs, der Heinrich dem Vierten mit ins Grab gegeben wurde. Und jetzt hat man sich natürlich lang Gedanken gemacht, welchem Bischof Adelbero dieser Ring einst gehört haben könnte. Das Problem ist, dass es relativ viele Bischöfe gibt. Ich glaube, 10 oder 11 mit Namen Adelbero, die in dieser Zeit, in diesem Zeitraum, in dem man den Ring datieren kann, gelebt haben. Und es ist tatsächlich nicht möglich, mit letzter Sicherheit festzustellen, welchem Bischof Adelbero dieser Ring einst gehört hat. Von daher weiß man leider auch nicht genau, warum jetzt ausgerechnet dieser Ring mit ins Grab gegeben wurde. Also man kann da natürlich jetzt Verschiedenes versuchen hereinzuinterpretieren, denn das, was Heinrich des Vierten Regierungszeit im Wesentlichen geprägt hat, war ja nun mal dieser epochale Konflikt mit dem Papsttum. Und bei dem ging es um das Recht, darum, Bischöfe in ihr Amt einsetzen zu können. Dass jetzt im Grab von Heinrich dem Vierten ein solcher Ring gefunden worden ist, den man auch als Investiturring interpretieren kann, lässt natürlich Spielraum für verschiedenste Formen der Interpretation. Aber mit Sicherheit sagen, warum jetzt dieser Ring in dem Grab gelandet ist, das können wir heute nicht.
Gibt es woanders in Deutschland oder auf der Welt Kaiser, bei denen man einen Ring gefunden hat oder so einen Bischofsring?
Oh, da fehlt mir jetzt ehrlich gesagt die komplette Übersicht über solche Gräber, aber ich glaube, dass es selten ist oder zumindest ist mir jetzt kein anderer Fall bekannt, in dem das so war. Man muss dazu aber auch wissen, dass Heinrich IV. Eigentlich ganz selbstverständlich Bischöfe in ihr Amt eingesetzt hat, wie das auch sein Vater getan hat. Und dass viele Bischöfe im Reich sich auch absolut mit Heinrich IV. Solidarisiert haben. Also ob das jetzt quasi ein Zeichen ist, dass Heinrich IV. Für sich auch quasi im Tod noch das Recht für sich einfordert, Bischöfe in ihr Amt einzusetzen, oder ob es letztlich auch einfach ein Erinnerungsstück ist an einen Bischof, der ihn erzogen hat. Es gibt zum Beispiel die Interpretation, dass dieser Ring von Adelbero von Metz stammt, der zu den Erziehern von Heinrich IV. Gehört hat. Also das ist letztlich bleibt das alles im Bereich der Spekulation.
Wie kam es denn dazu, dass man erst 1900 diese Gräber geöffnet hat?
Man hat die Gräber tatsächlich nicht erst 1900 geöffnet, sondern es gab schon eine erste Graböffnung, und zwar 1739. Damals war das eine Initiative des habsburgischen Königshauses. Denen ging es eigentlich vor allen Dingen um ihren Vorfahren, eben Rudolf von Habsburg, von dem man wusste, dass er im Speyerer Dom begraben ist. Und man hat dann 1739 diese Grabung aber relativ schnell durchgeführt, hat nur ein Grab geöffnet. Das war das Grab von Albrecht von Österreich, der in einem Doppelgrab mit Beatrix von Burgund lag. Und dann wurde diese Grabung sehr schnell wieder eingestellt. Und man hat die beiden Individuen wieder beigesetzt. Und erst 1900 gab es dann eigentlich diese große Graböffnung. Die ging darauf zurück, dass der Zustand der Grablege zu der damaligen Zeit unbefriedigend war. Also nach den Zerstörungen nach dem Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 war die Grablege einfach eingeebnet worden und der Königschor war mit Platten gedeckt worden. Und es gab eigentlich nichts, was auf diese königliche und kaiserliche Grablege hingewiesen hat. Das war das eine, dass man also quasi dieses, ja, das ehrende Angedenken nicht gegeben sah in dem Zustand, wie es sich dargestellt hat. Und man wusste eben auch nicht genau, welche Gräber 1689 eigentlich aufgebrochen und geplündert worden waren und welche eben noch unversehrt waren. Welche Kaiser und welche Könige dort lagen, das wusste man schon. Da gab es sowohl schriftliche als auch bildliche Quellen. Aber eben, wie gesagt, dieser Zustand wurde als beklagenswert empfunden und man wollte ja die Ehre und das Ansehen der dort beigesetzten gekrönten Häupter wiederherstellen durch diese Grabung.
Grabplatten gab es da keine, auf denen man ablesen konnte, wer da bestattet war?
Nein, also 1900 war das wohl offensichtlich ein einfacher Plattenfußboden und es war sogar so gründlich geebnet worden nach 1689, dass man schon bei dieser ersten Graböffnung, also 1739, also 50 Jahre nach der Zerstörung, schon gar nicht mehr gewusst hat, wo man nach dieser Grablege suchen soll. Man hat also damals gedacht, es müsste irgendwie eine Gruft vorhanden sein und hat versucht, zu dieser Gruft von der Krypta aus durchzubrechen. Und erst ein hochbetagter Amtmann, der 1689 Zeuge dieser Zerstörungen und der Plünderungen wurde, der gab dann den Hinweis, dass es sich eigentlich um eine Grablege handelt, die am östlichen Mittelschiff sich befunden hat und ja im Grunde von oben aus zugänglich war.
Heute ist es ja von der Krypta aus zugänglich. Aber war das die Stelle, an der auch die Grablege war, nur von oben?
Genau, also die heutige Situation mit dem Gruftbau ist insofern irreführend, weil man eben denkt, genau, man geht über die Krypta in diese Gruft, die allerdings erst 1902 errichtet worden ist, über den Gräbern. Die Gräber haben im Grunde ihre Position nicht verändert, sondern die Gruft ist darüber gebaut worden. Und das ist für das Verständnis der Grablege im Mittelalter sehr wichtig, dass sie eben nicht in einer Unterkirche untergebracht war, sondern tatsächlich für alle sichtbar, gut sichtbar, am östlichen Ende des Mittelschiffs, nah am Altar. Das war eine ausgesprochen repräsentative und auch auf Außenwahrnehmung angelegte Grablege.
Was hat man denn bei den Ausgrabungen noch alles gefunden in den Gräbern?
Also die wichtigsten Funde sind aus unserer heutigen Sicht die Grabkronen, die man den Kaisern mit ins Grab gegeben hat. Das sind nämlich die ältesten bekannten mittelalterlichen Grabkronen überhaupt. Wir haben die Grabkronen gefunden im Grab von Konrad II., von Heinrich III., Heinrich IV. Nur bei Heinrich V. fehlt eine solche Krone. Das ist nämlich das einzige Grab in der Reihe der Salia-Gräber, das später geplündert worden ist, sodass wir da vermuten können, dass auch Heinrich V. mit einer Krone beigesetzt war. Wir wissen es aber eben nicht. Diese Grabkronen bestehen aus ganz schlichten Materialien. Die sind aus Kupferblech gefertigt, also im Grunde vom reinen Materialwert ist da nicht viel da. Man hat ganz bewusst diese Kronen für das Begräbnis angefertigt. Niemand ist auf die Idee gekommen, den Kaisern die tatsächliche Reichskrone mit ins Grab zu geben. Diese Krone wurde weitergegeben, quasi von einem Kaiser oder König zum nächsten. Das war eben ganz wichtig für die, ja, sozusagen für den aktiven Herrscher. Auch die anderen Reichsinsignien waren spielt eine große Rolle in der Legitimation des jeweiligen Herrschers, während diese Grabkronen rein für die Verwendung im Grab geschaffen wurden.
Welche Bedeutung haben die Grabkronen denn?
Ja, das ist eigentlich eine überaus spannende Frage, weil man lange Jahre immer davon ausgegangen ist, dass diese Grabkronen den Anspruch der Herrscher auf Herrschaft über den Tod hinaus symbolisieren, dass der Kaiser damit gewissermaßen seinen Anspruch auf Mitherrschaft im Jenseits formulierte. In der neueren Forschung sieht man das aber ein bisschen anders. Da ist zum einen die Überlegung, dass diese Grabkronen zum einen gemacht worden sind für das Begräbniszeremoniell. Und dafür muss man sich vor Augen führen, dass die sämtliche Kaiser, salischen Kaiser, ja alle nicht in Speyer verstorben sind, sondern an anderen Orten, also beispielsweise in Lüttich oder in Utrecht oder in Goslar, und erst hierher transportiert werden mussten. Zu diesem Zweck wurden die Leichname der Kaiser einbalsamiert, damit sie diesen Transport, also gerade bei Konrad beispielsweise, der ist im Hochsommer verstorben, gut überstehen. Das dauerte ja auch einige Wochen. Und dann ist also ein Gedanke, dass der Leichnam, der ja so nicht mehr zu erkennen war, auch durch eine Krone ausgezeichnet war, die obendrauf lag auf dem Sarg, auf dem er transportiert worden ist. Also dann wäre diese Krone sozusagen ein Überrest des mittelalterlichen Begräbniszeremoniells, die dann eben mit ins Grab gegeben worden ist. Und eine zweite Deutung geht in die Richtung, dass man sagt, auch im Mittelalter hat man schon damit rechnen müssen, dass auch spätere Generationen diese Gräber öffnen. Das war im Mittelalter selbst ja auch gang und gäbe. Also man hat es ja auch selber getan. Und in diesem Fall wären diese Grabkronen und auch die Grabauthentiken, also sowohl im Grab von Gisela als auch Konrad, lagen Inschrifttafeln, die auch nochmal genau den Namen der hier Bestatteten nannten. In diesem Fall wäre der Adressat der Grabkrone und auch der Grabauthentiken, die man sowohl Gisela als auch Konrad mit ins Grab gegeben hat, eben nicht ein, wie auch immer vorzustellendes Jenseits, sondern tatsächlich ganz diesseits die Menschen, die später dieses Grab öffnen und die dann wissen, wer hier beigesetzt wurde.
Was bleibt also von Heinrich IV. Zurück? Einerseits ein Teil deutscher Geschichte, die auch unsere Welt heute noch beeinflusst. Andererseits können wir seine Spuren auch noch ganz konkret baulich nachvollziehen, sagt Christoph Maria Kohl, der als Domkustos den Schlüssel zum Dom hat.
Heinrich IV. Hat ganz starke Spuren im Dom hinterlassen. Die heutige Baugestalt geht in wesentlichen Teilen auf ihn zurück. Er hat von außen gesehen zunächst mal das ganze Querhaus Nord und Süd und die Vierung und die Apsis niederlegen lassen, wie die Kunsthistoriker so wundervoll sagen, also abreißen lassen, und hat das neu gebaut, und zwar nach neuen Baumöglichkeiten und noch prächtiger. Das heißt, es sind ganz glatt behauene Steine, ohne viel Mörtel in den Fugen, nicht zugeschlemmt, nicht bemalt, sondern steinsichtig, Steinwechsel rot-weiß, dann das Ganze gestaffelt mit Vorsprüngen, mit verzierten Fenstern, also viel großartiger als das vorher war. Er hat die Apsis rund geformt nach außen hin, und vor allen Dingen hat er rundrum die Zwerggalerie bauen lassen, also aufgesetzt auf die alte Bausubstanz, diese rundlaufende Galerie. Das ist eine der Erfindungen von Speyer, die dann von hier aus exportiert wurde. Es gab schon früher Galerien, aber eine umlaufende Galerie noch nicht. Und dadurch bekommt der Dom ja nochmal so eine schöne Krone und ein schönes Strukturelement oben unterm Dach. Und innen hat er, beziehungsweise seine Bauleute, dann endlich das Gewölbe, die Gewölbe im Hauptschiff und dann natürlich auch in den neuen Querhäusern bauen lassen, die fast 14 Meter, das haben sie sich vorher nicht getraut. Das wäre vielleicht auch schief gegangen, aber jetzt wussten sie, wie es geht, es hält ja. Und das gibt natürlich dem Dom auch innen eine ganz andere Gestalt als ein offener Dachstuhl oder eine flache Holzdecke. Diese 34 Meter fast hohen Gewölbe, so hoch wie Paris Notre Dame, unglaublich für eine romanische Kirche, die wirken so bergend. Das ist so eine Schutz, wenn man ein flaches Holzdach ist, Holzdecke, ist das was anderes, als wenn man ein schönes Gewölbe hat, und die sind ja auch meisterlich gebaut.
Die nächste Folge dieses Podcasts führt uns nach München. Um die Verbindung zwischen der Pfalz und Bayern zu erkunden, treffen wir Gesprächspartner aus dem Hochadel.
In unserer Familie ist das Bewusstsein, aus der Pfalz zu stammen, immer noch sehr präsent und sehr stark. Die Geschichte unserer Linie ist ja in der Pfalz sehr alt, und das wissen wir in der Familie auch.
Ludwig I. hat die Pfalz geliebt. Das weiß ich aus vielen seiner Äußerungen, und er hat das auch immer wieder in Briefen erwähnt. Er hat die Pfalz, er hat es nie wirklich verwunden, dass die Kurpfalz der Familie verloren gegangen ist. Aber er hat sich eben um die linksrheinische Pfalz, die ja durch den Wiener Kongress bayerisch wurde, ganz besonders bemüht und wohl das größte Augenmerk war der Dom von Speyer.
Das ist eigentlich so einer der größten Verdienste Ludwigs, könnte man sagen. Am 6. Dezember 1837, da verfügt er, dass die bayerischen Kreise neue Namen bekommen sollen. Gewissermaßen neue Namen, die gleichzeitig aber auch alte Namen sind. Denn aus der Zeit seines Vaters und Vorgängers waren die bayerischen Kreise nach Flüssen benannt. Nach französischem Vorbild, so gab es eben den Isar-Kreis, den Main-Kreis oder eben auch den Rhein-Kreis. Und dieser Rhein-Kreis, der sollte nach Ludwigs Willen den alten Namen Pfalz erhalten, obwohl er territorial nicht mit der alten Pfalz identisch war. Und das könnte man sagen, das ist die Geburtsstunde der heutigen Pfälzer Identität.
Die Kathedrale der Kaiser, Macht und Mythos im Speyerer Dom, ist ein Podcast der Rheinpfalz. Noch mehr Hintergründe zu diesem Podcast und zum Speyerer Dom findet ihr auf www.rheinpfalz.de/dom.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Vorderpfalz, weil es um mehr als Geld geht.